Acht Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Impuls Nummer 6. Mit diesem Impuls starten wir in eine Reihe über Nehemia. Und wir wollen schauen, wer war dieser Mann, wir wollen schauen, wie war diese Zeit damals. Und wir wollen es ja auf die Suche machen, was wir von ihm lernen können, ihn zu verstehen und was uns auch heute in unserer Zeit ermutigen kann, helfen kann und stärken kann. Und ich glaube, da gibt es einiges bei Nehemia zu entdecken. Ich habe wie immer keinen Anspruch, irgendwie da allumfänglich alles rauszuziehen, sondern ich möchte eher ein paar Stoßrichtungen geben, ein paar Inputs geben und bin gespannt, was euch dann auch weiter damit noch bewegt, und lade euch ein, einfach da selber in die Texte auch einzutauchen, selber die Texte auch wirklich zu lesen und da nochmal eigene Gedanken zu machen. Genau. Impuls Nummer 6, wir starten heute rein in dieses Buch Nehemia. Und bevor wir das tun, möchte ich so einen kurzen Überblick über die Ausgangssituation geben. Und zwar muss man dazu sagen, 586 vor Christus eroberte der König Nebukadnezar Juda, verschleppte die Juden, und einige Jahre später, 538, da war dann schon der König Kyros von den Persern an der Macht. Der war dann der Erste, der eine Rückkehr der Juden erlaubte, also zumindest ein Teil durfte da wieder zurück und ist auch wieder zurückgegangen. Weitere 20 Jahre später, 518 vor Christus, baute dann der Serubabel den Tempel wieder auf, auch unter König Kyros. Womit sich dann wiederum ein Versprechen oder eine Verheißung erfüllt, aus Jeremia 25, könnte man nachlesen. 458 vor Christus, also weitere 60 Jahre später, relativ genau, kehrt dann wieder eine ganze Gruppe aus der Gefangenschaft zurück, unter ihnen auch der Esra. Von ihm gibt es ja auch ein Buch in der Bibel. Und er hatte das große Anliegen, oder er hat so ein bisschen die Führung auch übernommen und das große Anliegen, dem Volk und auch dem zurückgekehrten Volk wieder einen geistlichen Mittelpunkt zu geben. Der Tempel war zwar wieder da, aber so richtig wussten die Leute nicht, was damit anfangen, hatten nicht mehr diesen tiefen Bezug, vieles war in Vergessenheit geraten, auch Gottes Wort, die Tora, war in Vergessenheit geraten. Und der Esra macht es sich zur Aufgabe, diese ganze geistliche Dimension und die Beziehung zu Gott und das Wort Gottes wieder lebendig werden zu lassen, wieder in den Mittelpunkt zu rücken, auch für das Volk. Und so führt er geistliche und auch soziale Reformen durch, um wieder sein Volk auf den Weg zu bringen, wie Gott sich das gedacht hat. Damals versuchen sie auch schon, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen, scheitern aber an Widerständen, und es kommt dann dazu, dass der König, der Artaxerxes, dann letztlich sämtliche Aufbaumaßnahmen verbietet. Und so lebt dieses rückgekehrte Volk schutzlos, voller Angst, voller Sorge, gelähmt und ernüchtert, enttäuscht, dort in Jerusalem, inmitten dieser restlichen Trümmer, die es da noch gibt. Und ja, damals war es schon so, eine Stadtmauer war essentiell, um sicheres Leben zu gewährleisten, um Aufbau zu gewährleisten, um wirtschaftlichen Aufschwung zu gewährleisten, weil nur dann war man eben sicher, vor Feinden war man sicher davon, einfach überfallen zu werden. Und deshalb da sie das nicht hatten, hat das alles nicht so richtig funktioniert. Alles ist so vor sich hingedümpelt. Alles, was man aufgebaut hat, alles, was man angepflanzt hat, alles, was man sich erarbeitet hat, wurde ständig wieder geraubt von irgendwelchen Räuberbanden, von irgendwelchen Feinden, von den umliegenden Völkern. Und so lebten die Menschen, ja, voller Angst, voller Sorge, unfähig, sich wirklich ein Leben aufzubauen, gelähmt von dieser ganzen Situation und auch enttäuscht und sicher auch von Gott irgendwie enttäuscht oder mit vielen Fragen. Und vielleicht auch mit dem Gefühl, dass Gott sich von ihnen abgewendet hat. Ja, die Lage war aussichtslos. Durch das Verbot des Königs war es gar nicht möglich, die Mauer aufzubauen und der Sache irgendwie Herr zu werden. Und wahrscheinlich hat man sich auch irgendwie dann letztlich damit abgefunden und lebte da in so einer Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Der Nehemia, der war nicht zurückgekehrt, der lebte nach wie vor im persischen Großreich in der Burg Susa. Die ist uns bekannt zum Beispiel von Königin Esther. Die hat dort mit dem Ahasveros gelebt. Und die ist uns bekannt auch von Daniel, der in einer Vision, ich glaube Daniel 8, dorthin verrückt wird oder dort auftaucht. Genau, dort lebt der Nehemia in der Burg Susa am Hof des Perserkönigs Artaxerxes oder in anderen Übersetzungen auch Artasasta. Und er war dort der Mundschenk. Also er war da nicht irgendwer, sondern der Mundschenk. Der Mundschenk hatte die Aufgabe oder war verantwortlich für die Getränke am Königshof und speziell eben für die Getränke des Königs. Damals war es eben so, dass es ein recht einfacher Weg war, einen König mit einem Gift über sein Getränk loszuwerden, sage ich jetzt mal. Und deswegen hatte der Mundschenk die Aufgabe, eben auch unter anderem nicht nur das Getränk zur Verfügung zu stellen, vorzubereiten, herzubringen, sondern er hatte auch die Aufgabe, das Getränk vorzukosten. Damals war es ja auch so, Trinkwasser wie wir heute, also heutzutage ist ja Wasser wahrscheinlich das Nummer 1 Getränk, weil es halt sauber ist und weil es auch gesund ist. Aber damals war Wasser halt aus irgendwelchen Quellen oder Brunnen und selbst Wasser war nicht ungefährlich, weil es halt irgendwelche Keime enthalten konnte. Und ja, daher haben die ja auch hauptsächlich irgendwie vergorene Sachen getrunken. Wein, den konnte man auch gut lagern. Und ja, genau. Der Mundschenk hatte die Aufgabe, sich darum zu kümmern. Und letztlich war es natürlich für so einen König auch essentiell, da jemanden zu haben, dem er vertrauen konnte. Weil sonst bringt ja dieses ganze System Mundschenk nichts, wenn der nachher der Erste ist, der da den Giftanschlag ausübt, dann hat der König ja auch nichts davon. Das heißt, es war eine Vertrauensperson. Gleichzeitig war es natürlich aber trotzdem auch einfach ein Diener, also ein Angestellter am Hof, wie einer von vielen Hunderten, Tausenden. Und natürlich war ein Mundschenk auch jemand, der, sag ich mal, austauschbar war. Also letztlich hatte der die Aufgabe, vor dem König zu sterben. Also es war jetzt auch nicht, man darf es auch nicht zu wichtig sehen, sage ich jetzt mal damit. Trotzdem war der Mundschenk jemand, der natürlich regelmäßig Kontakt zum König hatte, der regelmäßig bei ihm war, auch ganz nah bei ihm war. Und wir kennen das ja von Königin Esther, die, wie das damals war, also da konnte nicht jeder einfach zum König reinspazieren, sondern da gab es gewisse Zeitfenster und selbst dann war es so, dass der König das genehmigen musste und selbst die Frau des Königs, die Esther, musste ja um ihr Leben fürchten, als sie einfach außerplanmäßig dem König begegnet oder den König aufsucht. Trotz dem wichtigen Anliegen, was sie hatte. Und genau, von daher war das schon eine besondere Rolle, dieser Mundschenk, weil er halt trotz allem, auch wenn er nur ein Diener war und auch wenn er, sag ich mal, austauschbar war, war er eine Vertrauensperson und gehörte einfach zum engen Umfeld des Königs und hatte ständig Kontakt, also mehr wie wahrscheinlich die meisten anderen. Genau. So viel zu diesem Setting. Auf jeden Fall, der Nehemia lebt dort in dieser Burg Susa als Mundschenk und im November, Dezember, also im Winter 446 vor Christus, bekommt er Besuch. Besuch aus Juda, aus Jerusalem, von seinem Bruder mit ein paar Freunden. Und die berichten ihm von der Situation dort, die berichten ihm, ey, wir können die Mauer nicht aufbauen, der König hat es verboten. Die berichten ihm, wir werden ständig überfallen. Die berichten ihm, es funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Die Menschen sind voller Angst und Sorge. Die Menschen sind hoffnungslos und perspektivlos. Es geht steil bergab mit dem Volk Gottes. Und es gibt keine Aussicht auf Veränderung. Und der Nehemia ist darüber tief bestürzt, tief traurig. Da steht in Nehemia 1, Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Also das hat ihn wirklich getroffen. Und das Schicksal seines Volkes, das Schicksal der Menschen dort, hat ihn wirklich zutiefst betrübt und in ganz tiefes Tal gestürzt. Was der Nehemia dann macht ist, ich habe es gerade schon gelesen, er fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemia spricht dann ein Gebet, das uns auch überliefert ist, vielleicht beispielhaft für all die Gebete, die er in dieser Zeit gesprochen hat. Vielleicht hat er auch noch ganz andere Gebete gesprochen, aber dieses Gebet hier haben wir auf jeden Fall überliefert, Nehemia 1, Vers 4 bis 11. Und ich lese es jetzt nicht ganz vor, ihr, wie gesagt, lest die Texte wirklich selber, taucht da nochmal ein in diese Texte. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dieses Gebet mal anzuschauen und zu entdecken. Da gibt es einen ersten Teil, da betet Nehemia Gott an. Ach Herr Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott. Da lobt er Gott, da macht er Gott groß, da spricht er aus, wer Gott für ihn ist und was Gott ihm bedeutet. Und das stellt er vor alle Bitten, vor alle Sorge, vor allen Kummer, vor alles, was sein Herz da bewegt, stellt er das, dass er Gott anbetet. Und das finde ich schon mal was, was wir lernen können. Weil, mal ganz ehrlich, wie oft kommen wir nur mit dem zu Gott, was uns betrübt, was uns Sorge macht, was uns Kummer macht. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Das will ich gar nicht schmälern. Aber ich finde es eine coole Herausforderung, auch für mich, mal wirklich damit zu starten, Gott groß zu machen, auszusprechen, wer er ist und was er mir bedeutet und ihn damit zu ehren. Und ich glaube, das kann eine coole Sache sein, auch weil man dann den Blick wegkriegt von all dem Leid, von all der Not, von all dem, was einem Kummer macht und einen betrübt. Und den Blick wegkriegt davon auf den Gott, der größer ist als das alles. Genau, das können wir, glaube ich, schon mal von Nehemia lernen, mit Anbetung unser Gebet zu beginnen. Und dann, das finde ich auch interessant, dann bekennt der Nehemia Sünden, Fehler von seinem Volk. Er identifiziert sich da auch mit seinem Volk, er spricht davon wir. Ja, er sagt nicht nur, das Volk, die anderen haben gesündigt, sondern er nimmt sich damit rein und er bekennt dann auch seine eigenen und die seiner Familie. Er sagt dann, auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt. 1 Vers 7. Er bekennt Gott seine Schuld, aber auch die Schuld seines Volkes, macht sich eins mit seinem Volk und bittet um Vergebung. Er bittet, dass Gott sie ansieht trotz ihrer Fehler und trotz ihrem Versagen und trotz all dem Bösen und Falschen, was sie getan haben. Und dann erinnert er Gott an seine Verheißung. Er sagt dann, denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch, wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch selbst, wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Das betet Nehemia da in Kapitel 1, Vers 9. Er sagt zu Gott, ey, ja, wir sind zu Recht sind wir zerstreut. Wir haben gesündigt, wir haben dich vergessen, wir haben uns abgewendet von dir. Und das hast du vorhergesagt, dass das dann passieren wird. Und deswegen sind wir zu Recht verstreut in alle Lande, deswegen steht es zu Recht so schlecht um uns. Aber, sagt er, wenn wir uns zu dir zurückwenden, dann hast du auch versprochen, dass du uns wieder zusammenführen wirst. Dann hast du auch versprochen, dass du uns wieder aufbauen wirst, wieder retten wirst. Und daran erinnert er ihn und sagt Gott, ey, wir kehren uns wieder zu dir um. Wir haben den Tempel wieder aufgebaut. Ich wende mich zu dir, ich rede mit dir, ich bete zu dir. Ich bete dich an und ich bekenne dir meine Sünden. Und er schließt dann dieses Gebet mit einer Bitte um Gelingen, mit einer Bitte um Erfolg. Denn er weiß es sehr gut, das Hauptproblem an der Sache ist, dass der König verboten hat, dass weiter aufgebaut werden darf. Und deswegen sagt er, lass deinem Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen, also dem König, Erbarmen für mich. Er weiß auch, Gott kann da was verändern. Der mächtigste Mann der damaligen Welt ist nicht mächtiger als Gott. Und Gott kann die Situation verändern. Und auch das finde ich beeindruckend bei Nehemia, dass er trotz all seiner Trauer und der aussichtslosen Lage und der Hoffnungslosigkeit. Und ich meine, er war nur Mundschenk. Er hatte nicht das Recht, zum König zu gehen und da um irgendwas zu bitten. Er hatte keinen Einfluss und keine Befugnisse, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder irgendwas zu verändern in dem damaligen Reich, in der damaligen Situation. Aber er vertraut darauf und bittet Gott, dass er eingreift. Und er weiß, für Gott ist das möglich, weil Gott mächtiger ist als der mächtigste Mann auf dieser Welt. Auch das können wir, glaube ich, mitnehmen von Nehemia. Trotz all der Not und all der Auswegslosigkeit und Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, in der wir vielleicht stehen, Gott ist mächtiger und er kann es verändern. Spannend finde ich auch, Nehemia bedeutet Jahwe tröstet. Also sein Name zeigt ihm eigentlich tagtäglich, wo er Trost bekommen kann in seiner Trauer, in seiner Ausweglosigkeit. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass die erste Reaktion von Nehemia tatsächlich auch ist, ich wende mich Gott zu und ich gehe mit meinen Sorgen und mit meinem Kummer, mit meiner Not, gehe ich zu ihm. Wir machen ja oft das Gegenteil, wenn uns sowas trifft oder wenn sowas Krasses in unserem Leben passiert, was uns den Boden oder den Füßen wegzieht, dann wenden wir uns oft eher von Gott ab. Machen ihm Vorwürfe, stellen Fragen, warum, wieso, warum ich, wozu. Das macht Nehemia vielleicht auch. Aber er wendet sich zu Gott und er wendet sich nicht ab von Gott. Und das finde ich richtig cool. Und das glaube ich auch, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, das ist was, was wir von ihm definitiv lernen können. Und das wird uns auch noch öfters begegnen bei ihm. So viel zu diesem Gebet. Wir gehen weiter. Und zwar erfahren wir dann in Kapitel 2, dass ein Gespräch stattfindet. Es findet ein Fest da an dem Königshof statt, März, April 445 vor Christus, also fast ein halbes Jahr später, nach diesem Besuch von seinem Bruder. Und wir erfahren auch, der Nehemia ist immer noch tief traurig. Und er ist so tief traurig, dass der König das bemerkt. In Kapitel 2, Vers 2, ich lese mal auch Vers 1 mit. Ich lese mal die ersten drei Verse aus dem Kapitel. Im Monat Nisan im 20. Jahr der Regierung von König Artasasta feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, hier steht auch im 20. Jahr, genauso wie im ersten Kapitel, da ist auch das 20. Jahr, obwohl der Monat Nisan der erste im Kalenderjahr ist. Also eigentlich war da ein Jahreswechsel dazwischen. Ich habe ja vorher gesagt, dieser Besuch von seinem Bruder war im November, Dezember und diese Begegnung jetzt mit dem König, dieses Fest, ist im März, April. Das heißt, man könnte ja eigentlich denken, naja, das müsste jetzt das 21. Jahr der Regierung von dem König sein. Aber es ist eben so, dass die Regierungsjahre von dem Amtsantritt gerechnet werden. Und der war bei dem König Artaxerxes oder Artasasta im September, Oktober. Das heißt, es war immer noch das gleiche Jahr für, also was seine Regierungszeit anbelangt, nämlich das 20. Jahr. Genau. Feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Finde ich auch interessant. Der Nehemia war zutiefst betrübt, aber hat es bisher so ein bisschen zurückgehalten und versteckt. Da sprach der König zu mir, geht's weiter, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Nehemia traut sich tatsächlich hier an der Stelle ehrlich zu sein und offen vor dem König auszusprechen, was ihn bewegt, seine Trauer zu zeigen und sein Herz zu öffnen, sein Herz auszuschütten. Warum er es an der Stelle riskiert und die Zeit davor noch nicht, das wissen wir nicht, aber es passiert so. Vielleicht von Gott geführt, vielleicht hat auch Nehemia irgendwie den Eindruck gehabt, jetzt ist es an der Zeit. Vielleicht konnte er aber auch einfach nicht mehr anders, konnte es nicht mehr verstecken, war es leid, es zu verstecken. Wir erfahren es in dem Text nicht. Auf jeden Fall passiert es, dass der König letztlich entdeckt, mein Mundschenk geht's alles andere als gut. Und irgendwas scheint den zutiefst zu bedrücken. Und deswegen spricht er ihn darauf an und der Nehemia wagt es einfach auszusprechen, was Sache ist. Bringt keinen Vorwand, bringt keine Entschuldigung. Macht das im nötigen Respekt. Er sagt, lang lebe der König. Aber er spricht dann trotzdem was aus, was natürlich auch bei dem König irgendwie schlecht aufstoßen hätte können. Ja, er hat ja bewusst verboten, dass da weiter gebaut wird, wegen dem ganzen Widerstand und Aufstand dort. Und um das einfach zu beruhigen. Und natürlich hätte der König auch sagen können, jo, ihr seid selber schuld. Oder warum kommst du mir jetzt mit so einem Thema, Nehemia? Oder keine Ahnung was, oder Schlimmeres. Aber der Nehemia wagt es trotzdem und sagt, spricht es aus. Und dann finde ich super spannend, was dann eben in dem Vers 4, also Kapitel 2, Vers 4 dann kommt. Der König fragt ihn dann. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Das habe ich ja gerade noch gelesen. Und dann, das finde ich cool, dann steht da, ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete. Wir sehen also den Nehemia, der spricht hier in diesem ganzen Gespräch mit dem König noch ein schnelles Gebet. Wahrscheinlich nur innerlich. Ein Herzensgebet, ein Flehen zu Gott, vielleicht ohne Worte, vielleicht ohne groß drüber nachzudenken, vielleicht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Aber das zeigt auch, wie tief diese Beziehung zu Gott in dem Nehemia verankert war. Er wusste, jetzt kommt's drauf an, jetzt oder nie. Dieser Moment ist ein Alles-oder-nichts-Moment. Und was er macht, ist nicht zu überlegen, wie gewinne ich jetzt diesen König geschickt, welche Worte benutze ich, wie könnte ich ihn mir vielleicht um den Finger wickeln, mit welchen rhetorischen Kniffen kann ich ihn kriegen, mit welchen Argumenten kann ich ihn kriegen. Nein, der Nehemia fleht zu seinem Gott. Ganz spontan, kurz in den Moment hinein, bevor er antwortet, also innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und das, finde ich, ist wieder was wir von dem Nehemia lernen können. Ja, in dieser Situation, in dieser Drucksituation, wo er weiß, jetzt geht's um alles, spricht er ein Gebet, ruft er zu seinem Gott. Und das ist was ich mir auch aneignen möchte, dass ich nicht in meinen eigenen Gedanken kram, dass ich nicht mir einen tollen Plan schmiede. Ja, das ist alles auch gut und richtig und Gott hat uns definitiv einen Verstand gegeben und sagt ja auch, seid klug, wie die Schlangen und falsch wie die Tauben oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Oder sind es die Füchse? Ich bin schlecht vorbereitet an der Stelle. Das war jetzt ein spontanes Zitat. Auf jeden Fall möchte Gott natürlich, dass wir unseren Verstand benutzen und dass wir uns klug verhalten und dass wir uns Gedanken machen, wie wir auch sowas anstellen. Aber trotzdem glaube ich, ist es so cool, wenn wir in so einer Beziehung zu Gott stehen, dass wir auf natürliche Weise da einfach zu Gott rufen. Das ist was ich mir für mich wünsche. Vielleicht ist es bei dir gar nicht so, ist auch okay. Aber ich finde es wirklich was Nachahmenswertes und was, wo ich mir wünschen würde, dass es bei mir auch die erste schnelle Reaktion ist in solchen Situationen. Manchmal ist das auch so, keine Frage. Aber ich wünsche mir, dass das noch viel mehr irgendwie auch so in Fleisch und Blut übergeht und ich einfach in dieser ständigen Beziehung auch zu Gott stehe. Genau. Jo, und dann spricht der Nehemia aus, was ihm auf dem Herzen liegt. Er bittet darum, nach Juda entsandt zu werden. Er bittet darum, einen Auftrag zu bekommen, Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauern wieder zu errichten. Er bittet noch weiter, nämlich um Briefe an die Statthalter da drumherum, dass er durchziehen darf durch ihre Gebiete. Einen Brief an den Verwalter der königlichen Wälder, dass er Holz bekommt. Also ist eigentlich, er bittet hier nicht nur um so ein bisschen was, sondern er sagt gleich alles. So alles oder nichts, wie gesagt. Und er bittet auch gleich um alles. Finde ich mutig. Er hätte ja auch erstmal das eine sagen können. Und wenn der König sagt, jo, okay, Nehemia, geh ein paar Monate nach Jerusalem, dann hätte er noch weiter bohren können. Aber nein, er bittet gleich um alles. Und das Coole ist, der König stimmt dem zu. Und wir lesen dann in Vers 8, wie Nehemia das bewertet. Nehemia sagt dann nämlich, und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Nehemia weiß, warum das hier gelingt. Er weiß, warum ihm das geschenkt wird. Er weiß, bei wem er sich bedanken muss. Er weiß, dass der König seine Meinung nicht geändert hat, weil er so ein toller Mundschenk ist oder weil der König ihn so sehr liebt und so besorgt ist um ihn oder weil er so ein geschickter Redner ist oder. Nein, er weiß, mir wird das alles geschenkt aus Gnade, weil Gott es mir schenkt. Und das finde ich auch was Cooles, weil uns geht es ja oft so, wir beten um was und dann passiert es, dann geschieht es, dann erfüllt sich das und wir vergessen, Danke zu sagen. Oder vielleicht sagen wir in der Situation auch Danke, aber beim nächsten Mal haben wir schon wieder vergessen, dass Gott uns Gutes tut, dass Gott Wunder in unserem Leben tut, dass Gott Großes in unserem Leben tut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, was Gott alles schon getan hat auf dieser Welt und was Gott auch in unserem persönlichen Leben schon immer wieder getan hat. Dass wir das nicht vergessen und dass wir uns ein dankbares Herz bewahren, dass wir uns den Blick auf Gott und auf seine Größe bewahren. Ja, und dann zieht der Nehemia los mit all dem, was der König ihm da mitgibt. Er gibt ihm ja sogar noch Geleit mit, setzt ihn als Statthalter dann ein, schickt ihn los. Und Nehemia kommt in Jerusalem an, checkt dann erstmal die Lage, macht eine Ortsbegehung, schaut sich die Mauer an. Er macht das auch eher im Stillen, eine Analyse für sich, um klarzukriegen, was ist eigentlich Sache. Und auch das finde ich irgendwie wieder einen coolen Schritt. Ja, er könnte da ankommen in seiner Betrübtheit und Traurigkeit, könnte dann die Trümmer sehen und die tatsächliche Situation und sagen, okay, jo, das schaffen wir eh nicht. Oder er könnte direkt sich mit den Leuten treffen und deren Stimmung auf sich wirken lassen und dann auch wieder am Boden stehen. Oder er könnte in Aktionismus verfallen und gleich sagen, so Leute, hier bin ich, jetzt geht's los. Aber man muss ja auch bedenken, für die Leute, die dort leben, war er ja niemand. Die kannten ihn nicht. Er hat in irgendeinem fremden Land gelebt, weit, weit weg. Also das war wirklich weit weg. Keiner kannte ihn und er hatte ja auch nichts zu sagen. Also er war jetzt kein König oder niemand Besonderes, ja, aus jüdischer Geschichte her. Und deswegen ist, glaube ich, richtig klug, wie er an die Sache rangeht. Er hat was aufs Herz gelegt gekriegt und das sagt er auch da am Anfang, bevor er loszieht. Kapitel 2, Vers 12, da sagt er auch, Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Also Gott hat ihm was aufs Herz gelegt und das spürt er und das weiß er, aber er behält es erstmal für sich und verschafft sich erstmal ein Bild von der Lage. Versucht selber erstmal klar zu kriegen, was ist eigentlich der Weg, was möchte Gott, was ist die Ausgangssituation und wie gehen wir weiter. Versucht auch selber erstmal die richtige Haltung auch zu gewinnen und einen Plan, eine Strategie zu entwickeln. Und das macht er da in aller Ruhe. Und das ist, glaube ich, auch für uns gut, das auch zu tun. Manchmal nicht direkt den Aktionismus zu verfallen, sondern uns eine Strategie zu entwickeln, einen Plan zu überlegen, auch zu schauen, was legt uns Gott aufs Herz, was möchte Gott und wie möchte Gott, dass wir das umsetzen. Und erst dann auch loszugehen, erste Schritte zu gehen, auf die Leute zuzugehen. Und tatsächlich dann steht Nehemia vor die Oberhäupter, vor das Volk, und hält eine Rede. Und zwar eine Motivationsrede. Er zeigt ihnen, was sein Ziel ist, was seine Vision ist. Lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Vers 17. Und Vers 18 heißt dann, und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte. Und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Also Nehemia nimmt die Leute mit. Er zeigt ihnen, wie groß Gott ist, was für Wunder er bis zu diesem Zeitpunkt schon getan hat und warum er, Nehemia, überhaupt da ist, weil Gott diese Wundergeschichte in seinem Leben geschrieben hat. Er zeigt ihnen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und er malt ihnen eine Vision und Ziel vor Augen. Er wird Ermutiger für dieses am Boden zerstörte, deprimierte Volk. Und das, obwohl er bis vor kurzem selber noch zutiefst betrübt, voll Kummer, depressiv war, so geplagt, dass selbst sein König das bemerkt hat, der sich ja normal einen Dreck um seine Diener kümmert. Also wie gesagt, die sind austauschbar, die sind ersetzbar. Aber doch nimmt er das wahr. Das heißt, unter Nehemia stand es wahrscheinlich wirklich schlecht. Und jetzt steht er vor diesem Volk und reißt sie mit, tritt auf als Ermutiger. Und das finde ich so cool. Und auch eine Inspiration, glaube ich, für unsere Zeit. Wir haben allen Grund an den verschiedensten Stellen, wenn wir in unser Land schauen, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir in unsere Kirche schauen, wir können entmutigt sein, wir können hoffnungslos sein, wir können perspektivlos und deprimiert sein, enttäuscht und stagniert, besorgt und ängstlich und in Stillstand und starre geraten. Aber Gott kann das Wunder tun, dass wir zu Ermutigern werden, dass wir zu Motivator werden, dass wir auf ihn hören und was er uns aufs Herz legt und das umsetzen und andere mitreißen. Und das finde ich so cool und das wünsche ich auch dir. Und ich lade dich da ein, dass du dich auf die Suche nach dem machst, was Gott dir aufs Herz legt und was Gott durch dein Leben bewirken möchte, mit dir bewirken möchte, wo er dich gebrauchen möchte, um Ermutiger und Motivator und Segen für andere zu sein, Tröster für andere zu sein. Wir haben vorher gehört, Nehemia heißt Gott oder Jahwe tröstet. Und Nehemia, das finde ich so cool, wird hier ein Stück weit auch zum Tröster. Er tröstet sein Volk, indem er ihnen neue Perspektive, neue Hoffnung gibt, indem er ihnen ein Ziel gibt, indem er ihnen Motivation gibt und indem er ihnen zeigt, wie groß Gott ist und was Gott bis jetzt schon getan hat und weiter tun will. Gott tröstet sein Volk durch den Nehemia und vielleicht möchte Gott auch durch dich Menschen trösten. Vielleicht möchte er erstmal dich selber trösten und für dich selber da sein und dich selber ermutigen, dir selber neue Perspektive und Hoffnung geben, genauso wie es beim Nehemia getan hat. Aber vielleicht tut er das, damit du zum Multiplikator wirst, damit du auch zum Tröster und Ermutiger und Motivator wirst. Und ja, man kann sagen, wenn man das dann weiter liest, wie das passiert, schon da ganz am Anfang. Das Volk entscheidet dann, ja, wir wollen anfangen und bauen und sie machen sich dann auch direkt an die Arbeit. Vers 18 und dann aber Vers 19 kommt schon der erste Widerstand. Noch gar nicht richtig angefangen, gerade mal den Entschluss gefasst und zack, boom, kommt schon der erste Widerstand. Und ich glaube, auch das kennen wir alle. Man geht was an, hat neue Motivation gefasst. Man spürt so ein bisschen einen Aufbruch, ein Brennen und zack, boom, kommt der nächste Tiefschlag. Und so war es da auch. Die Nachbarn, der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem spotteten und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Die nehmen wahr, was da passiert. Die spüren auch, oh, da bricht wieder was auf. Und da könnte was passieren. Und schon stehen sie auf der Matte, um dieses Volk klein zu halten. Um diesen Plan zu durchkreuzen. Um dieses Feuer im Keim zu ersticken. Und auch da finde ich es richtig cool und auch was, wo wir, glaube ich, wieder viel lernen können, wie der Nehemia darauf reagiert. Wir lesen da in Vers 20, da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Ich finde es so cool, wie der Nehemia hier auf seinen Gott vertraut. Wie der Nehemia darauf vertraut, dass Gott handeln wird, dass Gott sich auch um diese Feinde kümmern wird und um diesen Widerstand, um diese Probleme, die da gleich am Anfang aufbloppen. Er vertraut darauf, dass Gott, so wie er es jetzt schon alles geführt hat, mit dem König, mit den Wünschen, die erfüllt wurden, mit den Briefen, die er bekommen hat, mit diesem ganzen Weg, dass es ihm gelungen ist, auch das Volk überhaupt für die Pläne zu gewinnen. Und er vertraut darauf, dass Gott diesen Weg weitergehen wird. Und er kümmert sich nicht selber darum, er fängt jetzt keine Diskussion mit diesen Gegnern da an, er fängt jetzt kein Streitgespräch an, er weist die nicht zurecht, Er lässt sich eigentlich gar nicht groß darauf ein, sondern er schiebt Gott vor und sagt, Gott ist auf unserer Seite und er kümmert sich darum. Und er ist größer wie ihr. Und das finde ich so cool, dieses tiefe Vertrauen, was dieser Nehemia hier an den Tag legt, in diesen ersten zwei Kapitel, diese tiefe Beziehung zu seinem Gott und dieses Leben im Gespräch mit Gott, in Interaktion mit Gott, im Abwarten auf sein Handeln, im Vertrauen auf sein Handeln, aber auch mit Klugheit und Weisheit und Mut, dann loszuziehen, wenn sich die Türen öffnen, wenn die Dinge bereit sind und sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott größer ist und dass Gott alles verändern kann. Und das möchte ich dir zum Schluss auch nochmal in dein Leben sprechen. Egal wie hoffnungslos und perspektivlos und aussichtslos deine Situation aussieht, egal wie groß deine Nöte sind, egal wie weit weg du dich von Gott fühlst und wie verlassen du dich von Gott fühlst, wende dich zu ihm. Er kann alles, wirklich alles verändern. Er ist Herr, er ist Gott, er ist größer als alles. Und da wünsche ich dir, dass du es schaffst, zu ihm dich zu wenden, ins Gebet zu gehen. Und wenn du es nicht selber schaffst, dann bitte andere darum, dass sie für dich beten. Und dann wünsche ich dir auch, dass du erlebst, wie Gott eingreift, genauso wie es beim Nehemia getan hat, wie Gott das Blatt wendet, wie Gott neue Hoffnung, neue Perspektive schenkt und wie Gott führt und wie Gott beschenkt und Gelingen schenkt. Und da würde mich mega interessieren, wo du Gottes Handeln erlebst, wo du Gottes Eingreifen erlebst, wo du seine Größe erlebst. Schreib das doch mal in die Kommentare, schreib das doch mal mir auf Instagram oder WhatsApp. Das würde mich super interessieren. Genau, und stell dir wirklich auch mal die Frage, wo kannst du vielleicht zum Tröster, zum Motivator, zum Ermutiger für andere werden? In diesem Sinne, sei gesegnet. Und bis zum nächsten Mal.